Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus.
Ich lese den Predigttext aus Matthäus 13, die Verse 24 bis 53. Jesus erzählte der Menge ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als er schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl. Und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. So erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war: Ich will in Gleichnissen reden, ich will verkünden, was seit der Erschaffung der Welt verborgen war. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. So spricht Gott zu uns.
Vielen Dank. Ja, wenn ich das euch jetzt fragen würde, habt ihr das alles verstanden? Habt ihr es euch überhaupt merken können? Schon interessant, ne? Wie Jesus da anfängt und redet eigentlich zu allen Zuhörern und nachher fokussiert er sich stärker auf seine Jünger, also seine Schüler, seine Nachfolger. Und sie fragt er, ob sie es verstanden haben, die anderen fragt er erst gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Thema des Himmelreichs, der König, der ein Reich regiert, das aber irgendwie vermischt ist mit einem anderen. Wer gehört zu welchem Reich? Das sind die Fragen, die auch du vielleicht heute mitnimmst für dich selber. Zu welchem Reich gehörst du und was kennzeichnet deine Teilhabe da? Auch wenn das am Ende nur noch für die Nachfolger von Jesus endet, beginnt es aber für alle und deswegen auch für dich, egal wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Gott. Und zu welchem Reich du dich rechnest, zum Reich Gottes oder zum Reich dieser Welt, das ist die große Unterscheidung. Es ist hat auf jeden Fall einen Anspruch an dich. Die Frage, möchtest du das verstehen, was Gott heute zu dir sagen will? Wir befinden uns hier im Matthäusevangelium ungefähr in der Hälfte des Evangeliums. Und ihr habt ja schon ein paar Texte aus dem Matthäusevangelium durchgemacht die letzten Wochen, wenn ihr da wart. Ich bin ja nicht so oft da. Ich habe es nur gelesen eben. Und bisher hat Jesus relativ klar und deutlich gesprochen. Denkt nur an die Bergpredigt, wo er 3 Kapitel lang so wirklich sein Programm mal für diese Welt ausrollt und sagt, so würde ich mir es eigentlich wünschen. Klar und deutlich für jeden verständlich. Und dann gibt es irgendwo einen Bruch, jetzt genau hier bei der Hälfte des Evangeliums, wo am Anfang ihn alle gefeiert haben, die ganze Bevölkerung, ganz Israel hat ihn gefeiert, alle Klassen, alle Einkommensschichten, alle Bildungsschichten haben ihn gefeiert und dann gibt es einen Bruch. Zu oft hat er sozusagen die herrschende Klasse in Frage gestellt, hat kritisiert, hat Fehler aufgedeckt und das haben sie ihm übel genommen. Viele haben sich von ihm abgewandt, vor allem die eben führende Rollen in der Gesellschaft gespielt haben. Und auf einmal endet Jesus damit klar zu reden und er beginnt mit diesen Gleichnisreden, mit diesen verklausulierten Bildgeschichten, Beispielgeschichten, so dass eigentlich die Leute nicht mehr richtig klar verstehen können, von was er spricht. Sogar seine eigenen Schüler, die Tag und Nacht mit ihm zusammen sind, müssen ihn fragen, ja, was heißt denn jetzt das eigentlich? Erklär es uns mal. Und deswegen ist es auch für uns heute ganz schön herausfordernd zu verstehen, was Jesus sagen will. Ich möchte versuchen, diese 5, 6, 7 Gleichnisse, je nachdem, wie man das zählt, mal ein paar Punkte rauszuarbeiten an jeder Stelle. Was sagt das eigentlich aus über das Himmelreich, über das Reich Gottes und über deine Rolle, die du darin spielst? Ich komme ja vom Dorf. Ich wohne seit 20 Jahren hier in der Stadt, aber ich komme eigentlich so richtig vom Dorf. Mein Papa gehört zu den Gründern von Bioland, also so ein richtiger Bio. Ich bin so mit Körner zwischen den Zähnen aufgewachsen. Ich habe tatsächlich auch Sandalen getragen noch und so. Kennt ihr vielleicht. Und obwohl wir in der Stadt leben, irgendwie haben wir halt diese Dorfsehnsucht. Und so habe ich an meinem Haus in Durlach, wohne ich, in meinem Haus Hühnerzucht und verschiedene andere Tiere und verschiedene Bäume und alles Mögliche. Sehr zur Freude der Nachbarskinder und so, die dann dauernd stehen bleiben und gucken, was bei uns läuft. Vor ein paar Jahren habe ich einen Olivenbaum gepflanzt bei mir im Garten. Das ist jetzt nicht unbedingt das mediterrane Gefilde bei uns. Aber ich habe also einen Olivenbaum gepflanzt und gleich im ersten Winter ist er mir erfroren. War tot. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Das Ding, es war einfach so, ich hatte den aus der Toskana mitgebracht, war da für Jugendfreizeit. Und dann habe ich gedacht, ich kann den nicht einfach rausmachen, mir tut das Herz weh. Und ich hatte mich an eine Geschichte erinnert, die ich in der Bibel gelesen hatte, wo ein Baum keine Früchte gebracht hat. Und dann sagt er, das ist eine Beispielgeschichte auch von Jesus, und dann sagt der Gärtner, ich tue noch ein Jahr ihn umgraben und düngen und guck mal, ob nächstes Jahr er Früchte bringt. Wenn er nächstes Jahr keine Früchte bringt, schmeiße ich ihn raus. Und ich habe also gewartet ein Jahr und tatsächlich, im nächsten Jahr sind 4 kleine Triebe aus dem eigentlich toten Wurzelstock rausgetrieben. Heute ist der Olivenbaum 7 Meter groß und hat dieses Jahr zum ersten Mal Früchte gebracht. Er steht schon über 10 Jahre in meinem Garten. Ich kann sie nur nicht verarbeiten. Falls jemand von euch mit Olivenfrüchten gut ist, ich habe es gelesen, es ist sauschwierig, die zu verarbeiten. Brauchst du eigentlich irgendwie eine Industrie dazu. Das ist einfach. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass da Frucht kommt und nicht. Und ich habe gedacht, das ist so ein cooles Beispiel für das, was im Reich Gottes passiert. So verborgen in der Erde, Leben, wo ich eigentlich denke, da ist gar nichts. Und dann kommt was raus und dann ist es einfach nur am Anfang so ein Trieb und am Schluss kommt am Schluss Frucht aus dem ganzen Ding. Und das ist das Bild, was Jesus zum Beispiel hier benutzt und viele andere Bilder. Dieses Bild der verborgenen Kraft, die wie so ein Samen in die Erde eingesetzt wird und man sieht gar nichts, was passiert. Und irgendwann bricht das raus und entwickelt seine durchschlagende Veränderungskraft. Und die Gleichnisse sind sowas wie ein Fenster eigentlich in dieses verborgene Geschehen in der Erde hinein. Wie wenn wir reingucken könnten, was da passiert unter der Erdoberfläche. Wo wir eigentlich denken, so, da ist ja gar nichts. Wo wir oft, wie wir es auch vorher im Bekenntnisteil gehört haben, oft in diese Welt reingucken und denken, so, da ist doch nur kaputt. Da ist doch nur Zerstörung. Wo soll hier das Gute sein? Und dann öffnet Jesus uns das Fenster und lässt uns reinschauen, wie Gott am Wirken ist in dieser Welt durch dich und durch mich, durch andere, die zum Reich Gottes gehören. Und wie diese Anfang eben das Potenzial einer Welt verändernden Kraft besitzt. Jesus beginnt mit diesem größten oder längsten Gleichnis, in diesem Gleichnisabschnitt mit diesem Unkraut und dem Weizen, eins meiner Lieblingsgleichnisse, wo also dieser Bauer aufs Feld geht und Weizen sät und in der Nacht kommt sein Feind und sät Unkraut und hier ist dieses Unkraut wird hier beschrieben in dem diese Geschichte ist ja auf Griechisch geschrieben und das wird beschrieben mit einem Wort, wo zeigt, es ist eine Art von Unkraut, das hat unglaublich große Ähnlichkeit mit dem Weizen. Ich musste früher auch Unkraut ernten, Biobetrieb, ne? Keine Chemie. Wir mussten morgens oder nachmittags, samstags auf jeden Fall, musste ich also jäten gehen. Und das Wichtigste, was für mich da zu lernen war, war zu unterscheiden zwischen Pflanze und Unkraut. Je nach Altersstadium, also wenn die Pflanzen jung sind, kannst du es gar nicht unterscheiden. Da brauchst du einen geübten Blick, um zu sehen, was ist eigentlich Unkraut, was ist eigentlich Pflanze. Und das hat schon manchmal mein Vater zur Weißglut gebracht, wenn ich dann mein Unkraut einmal gezeigt habe und das waren seine schönen Pflanzen, die ich da mit rausgerissen hatte, bis ich es gelernt hatte dann. Später habe ich dann gelacht darüber, dass es meinen jüngeren Geschwistern so ging, dass sie nicht geblickt haben, was eigentlich die Pflanze, was eigentlich das Unkraut ist, ne? Und das ist genau der Punkt, den dieser Landwirt eben zu seinen Arbeitern sagt. Also Gott in diesem Bild, hey, lass es wachsen, ihr macht es nur kaputt. Wenn ihr jetzt anfangt, da rauszurupfen, am Schluss ist alles kaputt. Es ist interessant, dass Jesus die Welt, eigentlich sein Bild, was er dann ab Vers 36 in diesem Text ja auch erklärt, so mit diesem, das sind die Engel, das ist die Welt, der Acker und das ist Gott und so, wie er die Welt so aufteilt in Schwarz-Weiß, oder? Er sagt nicht so, ja, ist alles irgendwie, ne? Sondern es ist schwarz-weiß, pff, gut, böse, zack. Nur das Problem ist, wir können es nicht unterscheiden voneinander. In der Realität vermischt sich, das ist so ein richtiger Blend. Du kannst es nicht richtig auseinanderkriegen mehr. Und deswegen halt es aus, Wenn du zur guten Fraktion gehörst, sozusagen zum Reich Gottes, halt es aus, dass du dich permanent im Alltag mischst mit dem, was auch kaputt ist in dieser Welt. Interessant, dass Jesus hier die Nachfolger von ihm, die Jünger, die Schüler, die Kinder des Reiches Gottes mit diesem Samen vergleicht. Also wenn du zu Gott gehörst, zu seinem Reich, dann bist du dieser Same, der hineingesät wird in diese Welt und aus dem durch die Kraft Gottes irgendwas Geniales wachsen soll. Und nun musst du es aushalten sozusagen, dass du wächst zusammen mit dem Unkraut. Dass dort, wo du wächst, nebendran irgendwas Kaputtes auch wächst und dass sich das eben im Alltag so vermischt, dass du es manchmal selber nicht unterscheiden kannst, oder? Bist du mit deinen Kollegen, deinen Freunden, Studienkollegen oder so unterwegs und du versuchst, Dinge gut zu machen. Stell mir vor, bist vielleicht in einem technischen Start-up und du versuchst hier in Karlsruhe was zu verändern im Sinne von Gott. Du versuchst, deine Ingenieurskunst einzusetzen, damit irgendwie Ordnung in dieses Chaos reinkommt, damit Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Du versuchst wirklich im Sinne Gottes deinen Beruf zu tun. Und neben dir ist ein Kollege, der versucht, sich dauernd zu optimieren auf Kosten von den anderen, versucht, Geld abzugreifen, wo er kann, versucht einfach Ungerechtigkeit zu leben mit einer größten Selbstverständlichkeit. Das auszuhalten ist so heavy. So heavy, wenn du es wirklich gut machen willst. Das geht mir manchmal so. Ich gucke bei Leuten in meinem Alter, in meinem Umfeld, meinen Nachbarn rein und denke so, das ist so schwer auszuhalten für mich. Dass es so viel Ungerechtigkeit sich da reinmischt, so viel Böses sich reinmischt. Müsste Gott nicht eigentlich da eingreifen und das Böse direkt mal entfernen? Das ist doch die Frage, die wir oft haben bei der Ungerechtigkeit. Müsste das Gott nicht tun? Interessant, die Antwort von Jesus hier in diesem Beispiel. Er sagt nein. Vers 28, möchtest du, dass wir hingehen, das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, werdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Interessante Antwort. Er sagt, wenn Jesus direkt oder wenn Gott direkt eingreifen würde, das Böse ausrotten würde in dieser Welt, wärst du auch mit ausgerottet. Zeigt auch ein bisschen was auf, dass auch vielleicht sogar bis in unser Herz hinein sich nicht immer so leicht unterscheiden lässt zwischen Gut und Böse. Auch das Gute würde kaputt gehen, wenn Gott wirklich eingreifen würde und das Böse ausrotten würde. Als Kind haben wir ab und zu Wanderungen gemacht auf die Schwäbische Alb mit meinem Daddy. Und wir haben total gerne das in der Zeit der Maisernte oder kurz vor der Maisernte gemacht. Und ich habe immer gerne die Maiskolben vom Feld. Hat es noch jemand gemacht außer mir? Okay, ihr kennt es. Verboten. Mundraub ist straffrei, trotzdem verboten. Ja. Und ich bin da vorbeigelaufen und am Feld, also am Rand vom Maisfeld, da wachsen ja immer die Kleinen. Ne? Und erst so in der fünften Reihe oder so kommen die Großen. Und ich bin halt immer reingelatscht, ne? Und habe mir einen aus der Mitte geholt, weil wir den Größten haben oder so. Erst später habe ich mal von einem Landwirt gehört, der gesagt hat, dass das seine Ernte eigentlich total kaputt macht. Nicht der Maiskolben, der rausgenommen wird, sondern dass die alle reintrampeln und in der fünften Reihe einen rausholen. Machen die alles drumherum kaputt. Und das ist genau dieses Bild von Jesus. Gott greift manchmal nicht ein in das Böse dieser Welt, weil so viel anderes kaputt gehen würde. Und Gott sagt, lass es wachsen. Ich sehe, die Welt ist schwarz-weiß. Wir können es im Alltag nicht immer unterscheiden. Aber Gott wird am Ende Gerechtigkeit wiederherstellen. Und solange wir in dieser Mischwelt leben, du als Kind des Reiches Gottes, wenn du dazugehörst, dann ist es für dich die Herausforderung auszuhalten, in einer kaputten Welt zu leben, und deine Sehnsucht nach Gerechtigkeit auf die Ewigkeit abzielen zu lassen. Dort wird Gott Gerechtigkeit wiederherstellen. Dann geht Jesus direkt über in das nächste Gleichnis. Das Gleichnis vom Senfkorn. Da kommt jemand, sät ein Senfkorn rein, das kleinste aller Körner, also nur damals, heute nicht, aber das damals bekannteste kleinste Korn. Und es wird ein großer Baum, mehr oder weniger. Es ist eigentlich eher ein größerer Strauch, sage ich mal, was daraus wächst. Jesus will damit sagen, das Himmelreich braucht Geduld. Wenn du zum Reich Gottes gehörst, du brauchst Geduld. Was da wächst, und Gott hat diese Geduld, was da wächst, dauert seine Zeit. So wie mein Olivenbaum in der Erde quasi war und es ist nichts passiert scheinbar und trotzdem war diese Kraft in ihm. So brauchen wir beim Reich Gottes Geduld. Es beginnt super klein, wie so ein kleines Korn in der Erde. Dort entwickelt es seine Kraft. im Verborgenen. Und irgendwann bricht es durch diese Erde und kommt in Schwachheit erstmal raus und dann entwickelt es so eine große Kraft. Zurzeit höre ich mir ab und zu ein bisschen die Lebensgeschichte von Martin Luther King an. Ich habe mal früher eine Biografie über ihn gelesen und ich fand es sehr interessant bei ihm, wie krass er in Depressionen unterwegs war. Martin Luther King, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, ne? Rassentrennung Amerika und die Aufhebung dessen. Wie oft er in der Depression gelandet ist, niedergeschlagen war, weil nichts passiert ist. Er hat ja nicht nur mit diesen, sag ich mal, mit der weißen Oberschicht, die ihn unterdrückt haben und Polizeigewalt zu kämpfen, sondern er hatte auch noch mit seinen ganzen schwarzen Kollegen zu kämpfen, die irgendwie so Malcolm X, Black Power Bewegung und so, die halt Bomben geschmissen haben. Und er hat nach allen Seiten fühlte er sich unverstanden. Das, was er wollte, war im Sinne des Reiches Gottes friedvoll die Trennung zwischen Menschen aufheben. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und oft musste er getröstet werden oder aufgebaut werden. Und an manchen Stellen hat das Wort Gottes ihn selber, er war ja Pastor, hat ihn aufgebaut. Dass Gott Kraft hat zur Veränderung. Dass er nicht die Kraft haben muss. Dass er auch nicht auf die Umstände gucken muss, dass seine ganze Umgebung eigentlich völlig auf einem anderen Dampfer unterwegs ist, sondern Gott wird das tun, was er hineingelegt hat an Same durch ihn. Und so hat sich Martin Luther King hier wie in diesem Gleichnis verstanden, als ein Samen, den Gott einfach reingesät hat und wo er dafür verantwortlich ist, dass etwas draus wächst. Vielleicht geht es dir manchmal so, du engagierst dich irgendwo und du fühlst dich da mutlos. Vielleicht nicht bei sowas Großem wie Martin Luther King, aber vielleicht was Kleinem. Fängst irgendwie mit Obdachlosen an zu arbeiten und denkst so irgendwie, das taugt überhaupt gar nichts. Gott kann aus kleinen Dingen große Dinge tun. Nein, er wird sogar tun, denn es ist Reich Gottes, was Gott durch dich sät. Das Gleichnis kann dich ermutigen, dass du wirklich die Dinge im Sinne Gottes tust. Ich habe vor 18 Jahren mit einer sozialen Arbeit an einer Schule oder an mehreren Schulen in Durlach begonnen und habe unglaublich viel Zeit reingesteckt. So eine Art Sozialarbeit, so eine kleine Initiative aufzubauen, wo 2, 3, 4 Leute heute drin arbeiten als quasi christliche Sozialarbeiter in Schulen. Und wir haben ab und zu Gottesdienste gemacht und an einem dieser Gottesdienste ist eine junge Frau, damals Schülersprecherin von der Realschule, zum Glauben gekommen. Die ist nach dem Gottesdienst zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich will mit Gott anfangen, starten. Mega cool. Hat mich gefreut. Ist heute eine junge Frau, Mitte 20. Und vor 2, 3 Jahren hat sie ihren Boss mitgebracht bei uns im Gottesdienst. Ihren Chef, der hatte eine Krise. Und sie hat ihn einfach mitgebracht in den Gottesdienst. Und vor 1,5 Jahren ist er auch zum Glauben gekommen. Solche Geschichten begeistern mich. Wenn ich sehe, ich habe viel gesät, habe versucht, Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und hier passiert was. Aber ehrlich gesagt sind das die Ausnahmen. Die allermeiste meiner Zeit verbringe ich mit Dingen, wo ich keine Ahnung habe, was draus wird. Wo ich einfach nur sagen muss, okay Gott, du hast was vor, du sähst mich hier hin, ich werde einfach mich einbringen in deinem Sinne und was du daraus wachsen lässt, ist dein Ding. Ob du Veränderung schaffst durch das, was ich tue, ist dein Ding. Und diese Gleichnisse, die ermutigen mich eben, dass ich als das Samenkorn ja nicht für mein Wachstum verantwortlich bin, für die Frucht verantwortlich bin, sondern Gott sät mich aus. Gott pflegt und hegt mich und Gott lässt etwas wachsen durch mein Leben. Und das könnte man vielleicht die Selbstwirksamkeit des Evangeliums nennen, was hier passiert. Es ist so unabhängig von mir. Und das beschreibt Jesus in diesem dritten Gleichnis über den Sauerteig. Er spricht hier von einer Frau, die einen Sauerteig macht und nimmt so ein, weiß nicht, ob ich schon mal Brot selber gemacht habe. Ich habe früher mein Brot immer selber gemacht. Zurzeit bin ich am Nahrungsmittel retten in anderen Betrieben über Produktion. Jetzt mache ich gerade kein Brot mehr selber, ich rette andere Brot. Aber früher habe ich mein Brot selber gemacht und da musst du aufpassen mit Sauerteig oder mit Hefe. Ne? Wenn du es zu lang drin hast, dann ist es nicht nur alles durchsäuert, sondern dann ist alles im Eimer. So, ne? Weil es zu krasse Wirksamkeit hat. Du nimmst ja nur so ein kleines Ding, machst es rein in so einen großen Teig und hast es zu lang stehen, ist alles hinüber. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Es hat so eine Selbstwirksamkeit, dass es alles durchsäuert, unsichtbar, Du merkst es nicht. Du kannst es nicht vom Teig, vom Mehl und Wasser unterscheiden. Es ist ein Gemisch, aber es durchdringt alles. Und so erwarte ich auch, dass mein Tun, mein Leben, diese Selbstwirksamkeit des Evangeliums trägt im Sinne des Reiches Gottes. Ich habe in meiner Realschulzeit für 3 meiner Schulfreunde angefangen zu beten, dass sie irgendwie auch dem Reich Gottes dazustoßen, dass sie Gott kennenlernen und spüren, was er für einen Plan mit ihrem Leben hat. Ein Freund kam zum Glauben während meiner Schulzeit, einer kam später zum Glauben. Für meinen 3. Freund bete ich immer noch. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ich bete immer noch für ihn. Manchmal denke ich, warum bete ich noch dafür? Vielleicht hat er keinen Bock drauf, will nicht oder so. Und was mich dann immer wieder ermutigt, ist solche Texte in der Bibel, die von der Selbstwirksamkeit des Evangeliums sprechen. Das Evangelium hat seine ganz eigene Kraft. Hat seine ganz eigene Kraft, die ist nicht davon abhängig, ob ich super viel Überredungskunst mitbringe, ob ich Leute das verklausulieren kann, das mit dem Christsein, ob ich Gerechtigkeit in dieser Welt durch meinen Einsatz so herstellen kann. Nein, Gott kann das gut selber, der braucht mich überhaupt gar nicht dazu. Das Reich Gottes hat eine eigene Kraft, mit dem es diese Welt verändert. Falls du ein Nachfolger Jesu bist, dann möchte ich dich warnen. Du kannst in so ein ganz komisches Superchristentum verfallen. Die Superchristen sind die denken, sie müssen sich ein Bein rausreißen, damit das Reich Gottes wächst. Sie müssten sich einsetzen, damit andere Leute auch Christen werden. Sie müssten diese Welt verändern in ihrer Kraft. Und in dieser Haltung steckt eine große Gefahr, nämlich die Wirksamkeit des Evangeliums zu beschränken durch deinen eigenen Einsatz. Zu denken, du müsstest etwas umsetzen. Du müsstest etwas machen, was nur Gott tun kann. Es ist Gott, der sät. Es ist Gott, der Kraft in das Evangelium setzt. Es ist Gott, der alles durchsäuert. Er gebraucht dich. Lass ihn im Zentrum deines Denkens und sieh dich nicht an der falschen Stelle in solchen Gleichnissen. Denn das Evangelium vom Reich Gottes, diese gute Nachricht, hat eine ganz eigene, schöne Durchschlagskraft. Und die beschreibt Jesus in seinem 4. Gleichnis hier, vom Schatz im Acker und von der Perle, die jemand sucht. Das ist auch so ein schönes Gleichnis, ab Vers 44. Das Himmelreich ist wie so ein Schatz, da geht einer hin aufs Feld, gräbt rum und dann, boah, nice, voll schön. Oder er findet eine Perle und ist völlig fasziniert davon. Und es ist so krass, diese Gleichnisse sind ja parallel formuliert, dass er alles verkauft, um das zu haben. Alles verkauft, um das zu haben. Das Reich Gottes ist von so unschätzbarem Wert, dass jeder, der es entdeckt, alles hergibt, gerne, um es zu besitzen. Und es sagt sehr viel aus über deine verkäuferischen Fähigkeiten. Die sind nämlich nicht erforderlich. Wisst ihr, manche Christen, die rennen rum und denken, sie müssten wirklich wie so ein Verkäufer eben das Reich Gottes anpreisen. Müssten das super schön verpacken, eine Schleife drum machen, eine geile Performance hinlegen, damit alle Leute das voll geil finden. Mein kleiner Bruder ist Immobilienmakler an der Schweizer Grenze und er produziert so aufwendige, witzige Videos, die bei Insta viral gehen. Und er muss das auch machen, weil der muss seine ganzen Hütten irgendwie verkaufen, oder? Und dann produziert er mit irgendeiner Firma irgend so witzige Videos, damit alle Leute auf ihn aufmerksam werden und er sein Zeug verkaufen kann. Manche verkaufen das Evangelium so. Irgendwie witziges Zeug und zack und große Show, damit die Leute nicht so schnell merken, dass es eigentlich doof ist. Und erst wenn sie getrappt sind sozusagen, dann haben wir sie. Nein. Wenn jemand das Evangelium entdeckt, dann hat das so eine Strahlkraft, dass er gerne alles hergibt. Alles, was du machst, ist, komm, lass uns mal buddeln zusammen. Und dann findet er selber das Evangelium. Und es ist für ihn so schön, dass er gern alles hergibt. Es ist nicht so wie ich als Kind. Ich habe früher gerne mit meinen kleinen Geschwistern, habe sie versucht, so übers Ohr zu hauen, wenn ich ihr Spielzeug haben wollte oder ihre Süßigkeiten, dann habe ich ihnen irgendwas von mir angeboten und ich habe es in den höchsten Tönen gelobt, damit sie es nachher mit mir getauscht haben. Und das war der schönste Gewinn innerlich, wenn ich dann die guten Sachen hatte und den Scheiß ihnen gegeben hatte, nur weil ich es gut verkaufen konnte. Nicht so mit dem Evangelium. Dem Evangelium wohnt eine eigene Schönheit inne. Das Reich Gottes ist so wunderschön, wenn jemand das entdeckt, dass man es unbedingt haben will. Selbstwirksamkeit. Und dann in diesem letzten Beispiel, im Gleichnis vom Netz, da ab Vers 47, da sagt dann Jesus auch, dass das Evangelium eben immer irgendwie, nimmt fast wieder Bezug zum ersten, dass das Evangelium immer irgendwie vermischt ist. Er erzählt von diesem Fischfang, von dem Netz, was die Fische rauszieht am Ende der Zeit und dann teilt in Gute und Schlechte. Und das ist auch so eins, was mich so herausfordert, weil ich oft eben so unterwegs bin innerlich und die Welt so einteile. In Gut, in Böse, in Schlecht, in Gut, das sind die Guten, das sind die Schlechten und so. Weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und was Jesus hier macht, ist zu sagen so, überlass das mal Gott. Schwimm einfach als Fisch fröhlich im Wasser rum mit den anderen Fischen und er wird am Schluss schon das Netz rausziehen und wird schön sortieren, links und rechts. Es gibt auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Purify-Sehnsucht unter Christen, dass man alles super, super, super reinhalten muss oder so. Ich bin ja Whisky-Liebhaber und gerade bei der Whisky-Community gibt es das total crazy. Ne? Das meiste, was man so kaufen kann, ist alles Schund, so in irgendeinem Blend von irgendwas und dann gibt es halt einen Single Malt und am besten aus Schottland oder Japan oder so. Das ist halt super und die ganzen Hardcores, die nehmen sogar einen Single Grain oder so, einen Single Barrel oder so. Also das ist nicht nur aus einer Maische, sondern dann muss es sogar aus einem Fass sein oder am besten sogar noch aus einer Destillierblase, damit es völlig unvermischt ist. Und manche versuchen auch als Christen so rumzurennen. Versuchen alles, also nur in ihrer Bubble unterwegs zu sein, nur mit den anderen lebendigen Fische gegen den Strom schwimmen und so und alle anderen so. Da sagt Jesus, nein, schwimm fröhlich in dem Blend herum und Gott sortiert es am Ende schon aus. Warum redet Jesus eigentlich in diesen Stories mit den Jüngern? Warum macht er das? Vers 34 sagt er das. Alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen und erfüllte damit das, was die Propheten vorausgesagt haben. Ich will in Gleichnissen reden, will verkünden, was seit der Erschaffung der Welt verborgen war. Jesus greift etwas auf, was Gott schon lange in seiner Schöpfung implementiert hatte. Er hat am Anfang die Menschen in den Garten Eden gesetzt, Adam und Eva. Und von da aus hat er immer wieder Menschen ausgewählt in seine Nachfolge, Abraham, Israel und so weiter, um zu zeigen, dass Menschen völlig von seiner Gnade abhängig sind, dass er Menschen in seine Nachfolge ruft, dass er wirksam ins Leben von Menschen reinredet. Und er kündigt es bei den Propheten an, dass der große Retter, der Messias, der König kommen wird und das sozusagen unverfälscht verkündigt. Und das tut Jesus hier an der Stelle. Er bringt es auf den Punkt und sagt, das Reich Gottes ist verborgen, hat aber eine große Kraft. Das Reich Gottes ist vielleicht schwach in deinen Augen, aber es wird am Ende alles durchsäuern. Das Reich Gottes trennt deutlich gegen Schwarz und Weiß, aber erst zu einer Zeit, wo es Gott festsetzt. Du musst es nicht tun. Jetzt bist du in diesem ganzen Mix mit all dem Kaputten in dieser Welt eingesperrt. Aber Gott wird es zu seiner Zeit entwirren und das kannst du auch ihm überlassen. Und auch das, was du an Wirksamkeit in deinem Leben entfaltest, das kannst du auch alles Gott überlassen. Denn er hat diesen wunderbaren Schatz, diese wunderbare Perle geschaffen, damit alle, die es entdecken, einfach völlig begeistert sind davon. Und Jesus fragt seine Jünger, Vers 51, am Schluss, habt ihr das alles verstanden? Und die sagen einfach so, ja. Ich finde es einfach irgendwie ein bisschen wild. Und auch das ist so, da steckt so viel Gnade drin in diesem Text, so viel Geschenk, denn das haben die andauernd gemacht. Du kannst reingucken in die Geschichte des Volkes Israel, wollt ihr mir nachfolgen? Ganz im Herzen, ja, mach mir, wir machen uns alle, ja, immer so voll, yes. Und sie haben es immer verkackt, immer. Und hier wieder, seine Jünger, ja, wir haben alles verstanden. Und Jesus geht nicht hin und sagt so, ihr Doofköpfe, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Sondern er lässt einfach stehen. Er lässt es einfach stehen und sagt, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleich dem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. So endet es. So wie, wenn ich meine Kinder frage, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Willst du mir mal gern helfen? Ja. Passiert gar nichts. Und so ist Jesus mit dir unterwegs, so ist Gott mit dir unterwegs, wo du auch gerade stehst in deiner Beziehung zum Reich Gottes, ob du ein Kind des Reiches bist, ob du auf dem Weg dorthin bist, ob du noch fern davon bist, es ist auch völlig egal. Er lässt sich voll auf deinen momentanen Beziehungsstatus ein. Er sagt, es ist okay, wenn du denkst, du hast es verstanden. Ich weiß, du hast noch nicht mal die Anfänge verstanden, aber ist kein Problem. Es geht auch nicht darum, dass du alles verstanden hast. Es geht einfach darum, die Schönheit des Evangeliums zu entdecken. Es geht darum, zu verstehen, dass ich es eigentlich nicht verstehen muss. Es geht darum, dass ich das lerne auszuhalten, Leid, Elend und Kaputtes in dieser Welt, dass es da ist und dass auch das Teil vom Plan Gottes ist, das wachsen zu lassen bis zu seiner Zeit. Dass ich verstehe oder spüre, dass es nicht darauf ankommt, dass ich mich super christlich reinhänge und alles verändere, sondern dass das Evangelium eine Selbstwirksamkeit hat und Gott gut selber in der Lage ist, diese Welt zu retten. Ich muss nicht mal kurz die Welt retten mit meiner Kraft. Ich muss nicht das Evangelium mit einem schönen Schleifchen verpacken, damit alle Leute merken, wie nice es ist. Gott kann das gut und gerne alleine. Gott lädt dich ein, Teil vom Reich Gottes zu sein. Er lädt dich ein, diesen Schatz zu entdecken, dich daran zu freuen. Und er lädt alle von euch, die diesen Schatz entdeckt haben, ein, mal diesen Schatz selber glänzen zu lassen und ihn nicht versuchen zu überdecken mit eurem schwachen Strahlen, wo ihr denkt, ihr müsstet das irgendwie den Leuten beibringen. Gott kann das gut selber. Er ist wirksam. Das Reich Gottes ist mitten unter uns und wird seine Kraft durch uns, in uns und in dieser Welt so verwirklichen, dass irgendwann alles durchdrungen ist davon. Und du darfst Teil davon sein. Wie cool ist denn das? Amen. Ich würde gern beten. Gott, ich danke dir für dein Evangelium, für deine Wirksamkeit, für deine Liebe, für deine Freundlichkeit, für dein Himmelreich. Es ist ein Geschenk, zu dir gehören zu dürfen. Ich empfinde es als Geschenk. Ich habe es nicht verdient, ich habe es nicht gesucht, ich habe keinen Bock drauf gehabt. Du hast mich gefunden. Danke, Herr, dass jeder von uns eingeladen ist, auch Teil davon sein zu dürfen. Das eine Gnade ist. Ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es nicht verdienen, ich kann nichts dafür tun eigentlich, als nur Klappe aufmachen und das Gold strahlen lassen und leben. Danke dafür. Danke, dass du uns den ganzen Druck wegnimmst, auch irgendwie super Christen sein zu müssen, sondern dass du alles gut alleine hinkriegst und trotzdem uns mit einbeziehst. Das ist so mega, Herr. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-krauer.de. Bleib behütet.